Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 304. Professor Dr. Julia Frohne. KI gekauft, aber keiner nutzt sie. Warum Führung über Erfolg entscheidet. Ja, teure KI-Lizenzen gekauft und keiner nutzt sie im Unternehmen. Genau das erlebt Professor Dr. Julia Frohne im Unternehmen immer wieder. Denn erfolgreiche KI-Einführung ist weit mehr als eine technische Aufgabe. In unserem Experten-Talk erklärt die Professorin für Kommunikationsmanagement, warum Führungskräfte bei der Einführung von KI eine Schlüsselrolle spielen und weshalb Transparenz, klare Regeln und die frühzeitige Beteiligung der Mitarbeitenden entscheidend ist. Wir sprechen über Ängste von Arbeitsplatzverlust, Datenschutz und unkontrollierte KI-Nutzung. Wir sprechen über vier unterschiedliche Akzeptanzgruppen in Veränderungsprozessen und darüber, warum Unternehmen ihre Energie nicht ausschließlich auf die lautesten Widerständler richten sollten. Julia Frohne zeigt außerdem, wie KI-Botschafter eine konstruktive Fehlerkultur und sichtbare Erfolge in der Akzeptanz schaffen können.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Herzlich willkommen. Eine neue Folge von Erfolg braucht Verantwortung. Und wir leben ja in einem Zeitalter der Veränderung. Wir werden verändert. Das stürmt so viel auf uns ein. Aber die Frage ist, können wir das akzeptieren? Wie gehen wir damit um? Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Julia Frohne. Sie ist Professorin für Kommunikationsmanagement an der Westfälischen Hochschule und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Transformation strategischer Kommunikation und der Frage, wie Menschen Veränderung annehmen. Herzlich willkommen, Frau Professor Frohne.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Herr Gast.
Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit Kommunikation, mit Transformation, mit Veränderungsprozess. Woher kommt denn Ihre persönliche Faszination für die Frage, wie Menschen Veränderung hinnehmen? Oder mit sie umgehen, nicht hinnehmen?
Genau, also ganz sicher einfach aus dem beruflichen Kontext. Ich habe viele Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet. Ich habe mal ganz früh angefangen mit dem Thema der damals genannten digitalen Konvergenz, also als zusammengewachsen sind die Hardware, die Softwarebranche, die Musikbranche und die Film- und Medienbranche. Also die früher war es ja so, die Telekom hat für uns Kommunikationsdienstleistungen erbracht, die Computerbranche hat für uns Computer erstellt und Software gebaut, die Medienfilmbranche hat Content produziert. Und mittlerweile ist die Telekom einer der größten Filmanbieter in Deutschland. Die Branchen sind total zusammengewachsen, konvergiert. Und das war ja so um die Jahrtausendwende der Beginn, dass sich etablierte Branchen einfach verändert haben. Damals noch mit einem gewissen längeren Zeithorizont, sodass die Branchen auch die Zeit hatten, sich darauf einzustellen, miteinander zu verschmelzen oder neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und durch das Zeitalter der schnelleren Transformation mittlerweile der künstlichen Intelligenz schaffen das die Branchen, auch die Unternehmen nicht mehr immer in diesem Tempo. Deswegen sprechen wir heute so viel von Disruption. Und das ist einfach ein Thema, wo wir natürlich sehen müssen, dass unsere Wirtschaft, unsere Entwicklung und auch das, worauf wir ja hier immer gut zählen konnten, also unser Erfindungsgeist und unser Tempo da einfach mithalten können.
Sie haben ja sowohl in Wissenschaft als auch in Unternehmen und auf Geschäftsführungsebene gearbeitet. Und es gibt ja viele theoretische Forschung zu Veränderung. Was hat Sie die Praxis über Veränderung gelehrt, was man aus Lehrbüchern allein wohl nicht lernt?
Ja, die Praxis lehrt einen, glaube ich, immer, wenn die Menschen die Veränderung annehmen und aktiv daran arbeiten, dann kommen sie meistens ganz gut damit zurecht. Wenn sie hoffen, dass die Veränderung vorübergeht und man vielleicht abwartet, bis andere sich damit beschäftigt haben, dann kann man relativ schnell ins Hintertreffen geraten. Und das habe ich eigentlich immer beobachtet. Ich habe mal ganz früh angefangen nach meinem Studium in der Zeitungsbranche. Und da haben wir damals mit den Anzeigenleitern darüber diskutiert, ob das Internet eine Gefahr wird für die Anzeigenmärkte in den Tageszeitungen. insbesondere für den Wohnungsmarkt und den Stellenmarkt. Das waren ja früher, die Älteren mögen sich erinnern, ganz dicke Bücher, die man da samstags vom Kiosk geholt hat mit den Wohnungsanzeigen und Stellenanzeigen. Und die überwiegende Meinung damals war, nein, das wird nicht passieren. Und wir sehen ja, wie es sich verändert hat und wo wir heute nach Stellen suchen, wo wir heute nach Wohnungen suchen. Und es gibt eigentlich bis auf die Weltgruppe, die ja dann mit der Immowelt da zum Beispiel es geschafft hat, sich ganz gut ins digitale Zeitalter nach vorne zu bringen. Wenige Zeitungen, die das geschafft haben. Und die Frage, ob bestehende Modelle transformiert werden, die stellt sich eigentlich gar nicht mehr, sondern wie sie transformiert werden.
Ist ja also ein Dauerthema. In jedem Podcast ist das ein Dauerthema, ist KI. Also steht, glaube ich, für kein Interesse. Nein, es steht nicht für kein Interesse, es steht für künstliche Intelligenz. Und bei manchen Unternehmen ist es so, dass es durchaus noch für kein Interesse steht. Oder manche sagen auch, kann ich, und sie können es dann doch nicht. Wie beobachten Sie das mit den Führungskräften? Wie gehen die damit um? Kann man ja nicht generalisieren, aber die einen sagen, ja, das führen wir jetzt ein, das müssen wir jetzt machen. Da haben doch Führungskräfte eine besondere Rolle, wenn es eingeführt wird im Unternehmen. Was erleben Sie da?
Ja, absolut. Also beobachten kann man die ganze Bandbreite von ich stecke den Kopf in den Sand bis ich bin da wirklich jemand, der nach vorne geht. Was wir aber sehen können in der Forschung ist, wenn die Führungskräfte nicht mitziehen, ziehen auch die Mitarbeiter nicht mit. Also da haben sie einfach eine besondere Verantwortung, wenn sie selber den Eindruck vermitteln, ich will damit nicht umgehen, ich habe noch 5 Jahre bis zur Rente, ich hoffe, ich komme da noch durch und muss mich damit nicht beschäftigen, dann wird es die Mitarbeitenden nicht motivieren, sich mit den neuen Technologien auseinanderzusetzen. Also die Bedeutung, dass Führungskräfte diesen Wechsel annehmen und auch aktiv mitgestalten wollen im Unternehmen, die ist immens hoch.
Das, was ich beobachte, ich mache ja auch so Einführungsseminare zu KI und wie man das im Unternehmen so ein bisschen einbringen kann. Und dann erlebe ich sehr häufig, also die Faszination bei den Mitarbeitenden, oh, das gibt es, das ist schon alles, das muss ich mal meinem Chef erzählen, das ist das eine. Und das zweite ist, dass ich auch ein Publikum habe, ja, ich muss da ja hin. Die haben mir gesagt, ich muss mir das mal anhören, aber im Grunde genommen, das nimmt mir ja nur die Arbeitsplätze weg. Ist das mit dem die Kritik der Arbeitsplätze, ist das ein Argument, wo viele sagen, nee, da will ich nicht mitmachen. Ich will ja nicht, dass mein Arbeitsplatz wegfällt.
Ich glaube, das sollte man ernst nehmen. Mhm. Also wir sehen ja, dass Arbeitsplätze wegfallen. Es ist ja fast jeden Tag in der Zeitung oder in den Medien. Aber es betrifft im Moment vor allen Dingen die hochtechnologisierten Arbeitsplätze. Also es ist jetzt nicht so, dass überall in allen Branchen jetzt reihenweise die Arbeitsplätze wegfallen, aber Arbeit wird sich verändern. Die künstliche Intelligenz ist eigentlich die größte technische Revolution, die wir haben seit der Industrialisierung. Und auch da haben sich Berufe, Berufsbilder und Arbeit hat sich ja massiv verändert. Und das werden wir jetzt auch erleben. Und für die Berufe, die wegfallen, werden ganz neue Berufsbilder entstehen. Ja, also die Industrialisierung hat uns ja viele, viele Erleichterungen geschaffen. Also kaum jemand möchte jetzt noch seine Wäsche am Waschbrett waschen oder möchte über offenen Feuer kochen müssen jeden Tag oder sein Geschirr immer selber spülen müssen oder sein Fleisch im Boden verbuddeln mit dem Wintereis vom Vorjahr, damit es kühl bleibt. Und dadurch sind aber auch viele Berufe natürlich weggefallen. Oder Farben gerben, Kleidung gerben, ja, waren schrecklich harte Berufe, die Menschen früh haben alt werden lassen. Das wollen wir alles nicht mehr machen. Dafür gibt es heute eben Verkäufer, es gibt Industriearbeitsplätze und so wird sich das wieder verändern. Und wir, die das jetzt sozusagen in der ersten Welle mitbekommen, werden es natürlich diese Veränderung am meisten spüren. Also das kann in 10 Jahren sich schon ganz anders entwickelt haben, weil es neue Ausbildungsmöglichkeiten gibt, neue Berufsbilder und es dann Menschen gibt, die sich speziell für digitale Berufe werden ausbilden lassen. Also damit müssen wir umgehen, mit diesen Ängsten müssen wir umgehen. Aber viel mehr, als dass ich jetzt Angst um meinen Arbeitsplatz haben muss. Wir leben ja in Zeiten des Fachkräftemangels. Ist es ja eigentlich so, dass uns die künstliche Intelligenz auch helfen kann, unsere Aufgaben überhaupt noch zu bewältigen. Also wenn ich mal in den öffentlichen Dienst schaue, da mache ich ja relativ viel. Es kommt auch ein bisschen aus meiner Historie. Ich habe viel im öffentlichen Bereich, für den öffentlichen Sektor oder auch nahe am öffentlichen Sektor gearbeitet. Da fehlen uns jetzt schon 400.000 Menschen in den Kommunen, in den Ministerien, in den Behörden. Und bis zum Jahr 2030 soll es ungefähr 1 Million sein. Das heißt, Mitarbeitende müssen heute oft den Job machen von ein oder zwei, die einfach nicht mehr da sind oder die krank sind oder die einfach fehlen. Und da kann künstliche Intelligenz natürlich eine Menge Erleichterung schaffen. Und ich glaube, das sollten wir wirklich tun, dass wir den Blick mehr auf die Chancen richten.
Ich habe das Gefühl, dass wir manchmal so ein bisschen im Dornröschenschlaf sind. Und das kann ich an einem praktischen Beispiel belegen. Ich bin auch Ehrenrichter beim Sozialgericht hier in Lüneburg. So, und wir haben ja manchmal Fälle, die verhandeln wir, die sind 6 Jahre alt. Also ist unglaublich. Und da sind da Aktenberge, die sind dann so hoch, ne? Und das muss ja alles verarbeitet werden. Also natürlich möchten wir nicht unbedingt eine künstliche Intelligenz, also Recht spricht, aber Fakten sammeln, auswerten und Ähnliches. Davor könnte KI doch helfen. Und dann habe ich eine Vorsitzende Richterin gefragt, wie sieht's denn aus in Ihrem Hause? Nutzen Sie denn schon KI? Und da kam für mich die kennzeichnende Antwort, wir denken darüber nach. So, und wenn wir, solange wir darüber nachdenken, tun wir ja nichts, machen wir ja nichts. Ich glaube, das ist immer noch so, dass auch gerade im öffentlichen Bereich noch nicht erkannt wird, wie wichtig das ist, das einzuführen. Wie nehmen Sie das wahr? Sie arbeiten ja auch sehr viel mit dem öffentlichen Bereich zusammen.
Ja, ich sehe es tatsächlich ein bisschen differenzierter. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir einzelne Branchen identifizieren können, wo wir sagen, da funktioniert super und bei den anderen, die sind viel zu zögerlich. Wir bin ja seit 2 Jahren bei einem großen Forschungsprojekt dabei, Urban KI. Wir entwickeln Prototypen für Kommunen aus künstlicher Intelligenz für ganz unterschiedliche Bereiche. Das bleibt eben nicht stehen bei diesen Large Language Models, über die alle reden, sondern es geht wirklich darum, Prädiktoren zu schaffen, Systeme zu schaffen, die vor Umweltkatastrophen warnen können, die bei der Klimafolgenanpassung eingesetzt werden können, geobasierte Informationssysteme, die helfen können bei der Verdichtung und Versiegelung der Kommunen, den Kommunen überhaupt zu zeigen, wie hoch ist dieser Grad und wo könntet ihr ansetzen, um Verbesserungen zu schaffen, wo kann man Solar einsetzen, welche Dächer sind dafür geeignet. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie uns die KI helfen kann, Daten zu sammeln, in einer viel schnelleren Form zu aggregieren und zu brauchbaren, umsetzbaren Informationen auszuwerten, für das wir sonst sehr, sehr viele Menschen bräuchten. Und ich erlebe schon, dass es auch da ist, wie überall, dass es Beschäftigte gibt in Behörden und Verwaltungen, die das ganz toll finden, die eine große Chance sehen in der KI und dass es andere gibt, die da eine große Abwehrhaltung haben und sagen, die KI ist eine Bedrohung, weil sie tradierte Verfahren und Wege einfach verändert. Und das ist aber ganz natürlich. Also ich bin ja auch neben meiner Professur für Kommunikationsmanagement hatte ich ja auch jahrelang eine für Wirtschaftspsychologie und Menschen mögen Veränderungen nicht, weil Veränderungen Unsicherheiten schaffen und die Unsicherheit kostet Energie, ja, mindestens mal Aufmerksamkeit, aber auch wir müssen sie dann wahrnehmen, wir müssen sie einordnen, wir müssen sie bewerten und diese Energie steht uns dann nicht mehr zur Verfügung, um das, was wir gerne tun oder können oder irgendwann mal gelernt haben, auszuüben. Und deswegen ist Veränderung immer mit einem gewissen Widerstand behaftet und wir tun eben gut daran, dass wir das mitdenken. Und das Unternehmen das mitdenken, wenn sie künstliche Intelligenz einführen von Anfang an, damit nicht das passiert, was ich oft höre, wenn ich auf Vorträgen unterwegs bin, dass mir ein Entscheider oder eine Geschäftsführerin sagt, jetzt haben wir diese teuren KI-Lizenzen gekauft und keiner nutzt sie. Also das ist etwas, was ich relativ häufig gerade höre und was eben damit zu tun hat, dass man dann vielleicht auch den Experimentierwillen der Beschäftigten ein Stück weit überschätzt. Beschäftigte wollen klare Rahmenbedingungen haben. Sie wollen Transparenz. Sie wollen wissen, wofür wird denn diese KI überhaupt angeschafft? Was hat das Unternehmen damit vor? Und sie wollen auch wissen, wer ist verantwortlich für die Ergebnisse der KI? Das ist ja in der Tat eine ganz spannende Frage im Moment. Wer ist denn eigentlich verantwortlich, wenn die KI Fehler macht? Ist das der Entwickler? Wir hatten gerade groß in der Presse die ausgebrochenen KI-Hacker von OpenAI und Anthropic. Also ist der Entwickler schuld? Ist derjenige schuld, der das System kauft? Also das Unternehmen? Ist nachher der Anwender schuld oder ist die KI selbst schuld? Also das sind Fragen, die müssen auch Unternehmen klären, um ihren Beschäftigten Sicherheit zu geben im Umgang mit diesem System.
Deswegen gibt es ja jetzt den EU-AI-Act, ist ja ganz wichtig, die Kennzeichnungspflicht, dass man sagt, aha, das ist KI generiert mit meinem Wissen und beim Basisfundament. Deswegen muss das ja auch natürlich sehr transparent sein. Wir haben uns beide kennengelernt auf dem Euromines Zukunfts- oder Wirtschaftsgipfel und da haben Sie einen interessanten Vortrag gehalten. Und da geht es ja auch um die Akzeptanz der Arbeitenden oder der Mitarbeitenden im Unternehmen. Nehmen Sie uns doch mal ein bisschen mit im Sneak Preview für diesen Vortrag. Was sind da die wesentlichen Inhalte? Was sind die großen Herausforderungen, die Sie da dargestellt haben?
Ein bisschen haben wir schon darüber gesprochen.
Genau.
Die Herausforderungen sind, dass die KI jetzt überall eingeführt wird, teilweise als LLM, teilweise steht es vor der Tür. Viele Beschäftigte wissen nicht so genau, was wird da passieren. Und es zeigt sich so ein zweigeteiltes Bild. Also auf der einen Seite ist man neugierig und möchte auch sehen, wie die KI einem helfen, einen unterstützen kann. Und auf der anderen Seite hat man Ängste und Vorbehalte, insbesondere hinsichtlich des Datenschutzes und eben auch der Arbeitsplätze. Das sind so zwei große Antipoden, die wir sehen. Und mein Vortrag, der hieß ja KI intern führen. Also wie gehe ich denn eigentlich als Unternehmen damit um? Und was wir aus der Energiewende wissen, die Akzeptanzforschung ist jetzt mittlerweile ein relativ etabliertes Forschungsfeld in verschiedenen Disziplinen, in der Betriebswirtschaft, in der Kommunikationswirtschaft. In also ganz vielen verschiedenen Bereichen. Und was wir sehen können, ist, dass wir immer wieder vier Gruppen finden, die sich identifizieren lassen, wenn man wirklich nachfragt, wie stehen Menschen einer Transformation gegenüber. Also wenn ich das Beispiel der Energiewende nehme, dann wissen wir aus einer ganz aktuellen Untersuchung, die wird eigentlich jährlich wiederholt, dass rund 81% der Deutschen erstmal positiv sind. Jawohl, wir brauchen mehr erneuerbare Energien. Wir müssen wegkommen von Kohle und Öl. Uns ist allen klar und bei diesem heißen Sommer wird es, glaube ich, dem Letzten und der Letzten klar, was Klimawandel tatsächlich heißt und wie er sich anfühlt. Soweit erstmal die positive Botschaft. Wenn man dann aber vor Ort geht, wo zum Beispiel ein Windrad gebaut werden soll oder wo Solarpanel über Landflächen gebaut werden sollen, dann sieht es häufig anders aus. Dann gibt es häufig eine gewisse Abwehr. Es gründen sich Bürgerinitiativen. Man findet viele Gründe, warum Energiewende gut ist, nur nicht bei allem zu Hause im eigenen Vorgarten. Und wenn man diese Gruppen analysiert, dann findet man immer, wie gesagt, vier Gruppen. Ich versuche, die kurz zu skizzieren, um es zu abstrakt zu machen. Also es gibt die eine Gruppe, die ist sehr dafür und unterstützt das auch öffentlich. Dann gibt es eine Gruppe, die findet es eigentlich gut, ist aber eher zurückhaltend, abwartend, äußert sich nicht öffentlich, findet aber eigentlich die Entwicklung gut und möchte die eigentlich auch gerne unterstützen. Dann gibt es die dritte Gruppe, die findet die Entwicklung eher nicht gut, sagt aber auch nicht viel, sondern wartet erstmal ab, wohin sich das Ganze entwickelt. Und dann gibt es die vierte Gruppe, die ist quasi im offenen Widerstand. Die findet es eben nicht gut. Und die findet viele Argumente, warum die Dinge so nicht laufen dürfen, wie sie laufen oder gerade nicht da, wo sie geschehen oder ganz anders sein sollten. Und diese Gruppe, die im offenen Widerstand ist, ist eigentlich die kleinste. Also bei diesen Energiewende-Diskussionen sind es 4% der Bevölkerung, die sagen, nein, davon halte ich nichts, ich will das nicht, ich finde das nicht gut. Und 4% ist nicht viel, aber wenn man schaut, wohin sich die häufig die mediale und auch politische Öffentlichkeit wendet, dann ist es oft genau auf diese Gruppe. Warum? Weil diese Gruppe emotional wird. Die ist wütend, die wird laut, die äußert sich vehement und Emotionalität ist natürlich eindringlich für uns Menschen. Und das hat zur Folge, dass unheimlich viel Energie darauf geht, sowohl im politischen Raum als auch in der öffentlichen Diskussion, mit dieser kleinen Gruppe der Widerständler umzugehen. Kommunikationswissenschaftlich macht es wenig Sinn. Diese Gruppe kriegen sie eigentlich nicht überzeugt. Und es würde mehr Sinn machen, sich auf die 96% der anderen zu konzentrieren. Insbesondere darauf, diese Gruppe, die es öffentlich unterstützt, die Fürsprecher sind, stärker in den Blick zu nehmen, so dass sich die anderen auch trauen, dieser Gruppe zu folgen. Dann haben wir ja die große Gruppe derjenigen, die still befürwortend sind. Und wenn die merken, viele Leute unterstützen ein Thema, auch Vorbilder, auch Menschen, von denen ich etwas halte, dann werden die auch zunehmend lauter. Das heißt, wir können es dadurch schaffen, diese positiven Gruppen sichtbarer zu machen und zu unterstützen und die Wirkung der negativen Gruppen abzuschwächen. Und die vielleicht eher leicht negativ gepolten, eher nach oben zu ziehen, dass sie zumindest positiv abwartend werden. Wenn wir das nicht tun und uns immer auf den Widerstand fokussieren, dann wird diese Gruppe lauter. Und diese Gruppe wird mehr gehört. Und wir sehen diese Gruppe im öffentlichen Raum immer mehr. Und wir hören Politiker, die sich sehr viel Zeit nehmen, um mit dieser Gruppe zu reden. Und dann wird die Gruppe der abwartenden Negativen eigentlich gestärkt und sagt, die müssen ja Recht haben. Ständig wird darüber gesprochen. Also gehe ich lieber in diese Gruppe rüber. Es ist also letztendlich haben wir es ein bisschen in der Hand, wie wir das strategisch steuern, worauf wir uns konzentrieren. Und ein Unternehmen kann natürlich, wenn es jetzt künstliche Intelligenz einführt, so eine ganz klassische Analyse machen und mal schauen, wie groß sind denn die Gruppen in meinem Unternehmen. Die werden eben unterschiedlich groß sein. Da wird es Gruppen geben, wie die, die Sie genannt haben, Herr Gast, also die, wo Sie eher den Eindruck haben, die wollen nicht und die warten ab. Und dann schauen wir mal, wie viel Prozent sind das denn überhaupt von der Belegschaft? Und dann gucken wir uns an, und wie viele sind denn in den oberen Gruppen? Und dann kann man darauf auch die Strategie aufbauen.
Mhm. Ich würde jetzt nochmal ganz ad hoc und sagen wir mal als Idee eine weitere Gruppe hinzufügen, die Gruppe der Partisanen. Jetzt werden Sie sagen, was sind denn die Partisanen? Das beobachte ich immer wieder, und zwar dann, wenn in Unternehmen, wenn es heißt, naja, wir wissen noch nicht so ganz, wie wir das machen, und jemand aus seinem persönlichen Vorteil sagt, ich mach's trotzdem. Ich nutze ChatGPT, ich nutze Claude und das mache ich mit meinem eigenen Account und ich greife auf die Daten der Firma zu. So. Das ist natürlich dramatisch, weil dann unkontrollierter Einsatz stattfindet und man kann das dann nicht mehr beherrschen. Haben Sie auch schon erlebt, dass Leute dann sagen, nö, das mache ich dann trotzdem und ist mir völlig egal, was sie machen. Es geht ja um meinen Vorteil. Ich will ja meine Leistung in den Vordergrund bringen. Das ist doch gefährlich, oder?
Ja, sicher ist das gefährlich, weil wichtige interne Daten die Firmenumgebung verlassen und alles, was wir in eine öffentliche ChatGPT, Microsoft Copilot oder sonstige Plattform eingeben, wird ja dann dort gespeichert und auch weiterverwendet, um die KI weiter zu trainieren. Also die Voraussetzungen für Datenklau sind dadurch natürlich extrem verschärft. Also das sollte niemand machen, dass er irgendwie mit einem privaten Account firmeninterner hochspielt, um zu sagen, jetzt lasse ich mir mal ganz schnell eine Analyse meiner Beschäftigtenzahlen oder meiner Kundendaten auswerfen, weil übermorgen ist das nächste kurzfristig anberaumte Vorstandsmeeting, da muss ich Zahlen präsentieren. Die meisten Unternehmen, die jetzt etwas so mittelständisch oder auch größer strukturiert sind, haben ja mittlerweile längst KI-Systeme integriert oder aber sogar eigene Server, auf denen die Firmendaten liegen, mit denen die Mitarbeitenden arbeiten können. Also beides gibt es. Die Partisanen, finde ich einen sehr schönen Ausdruck, gibt es, die es einfach machen, und die gibt es auch in großer Zahl. Die erwischen Sie jetzt nicht so gut in einem persönlichen Gespräch. Das wird nicht so schnell zugegeben. Aber wir werden sicherlich in 1-2 Jahren Zahlen haben, wie viele Unternehmensdaten den geschützten Raum verlassen und was das für die Volkswirtschaft bedeutet. Auf der anderen Seite hat es eben auch wieder was mit Transparenz im Unternehmen zu tun. Wir sprachen ja schon darüber, wir haben die Systeme und keiner nutzt sie. Beschäftigte müssen wissen, was dürfen sie denn damit machen? Ja, das Unternehmen sagt jetzt, ich habe dir hier jetzt eingeführt, die und die Oberfläche, da kannst du auf die und die KI-Systeme zugreifen, das kannst du hier im gesicherten Umfeld nutzen. Da weiß ich ja immer noch nicht, in welchem Umfang. Darf ich da wirklich private Daten meiner Kunden reingeben oder sagen wir mal im Versicherungsbereich meiner Patienten zum Beispiel, als Anwalt meiner Klienten. Das muss ich ganz klar und transparent machen, was ich tun kann. Sonst besteht einfach die Gefahr, dass die Systeme nicht oder schludrig genutzt werden. Und außerdem muss ich klar machen, was ist denn der Unterschied, wenn ich das Firmen-ChatGPT benutze oder das Freie? Weil wenn der Mitarbeiter dann, die Situation haben wir ja auch oft, die Mitarbeiter sitzen im Homeoffice und haben keine vernünftige gesicherte Leitung ins Unternehmen, wollen aber im Homeoffice genauso arbeiten wie im Unternehmen und machen es dann eben einfach über ihren, am besten auch ihren eigenen Computer. Manche Firmen stellen ja ihren Mitarbeitern nicht mal Computer zur Verfügung fürs Homeoffice. Die haben dann Desktop im Unternehmen, zu Hause müssen an ihrem eigenen Computer sitzen. Da ist natürlich Tür und Tor geöffnet für mangelnde Datensicherheit. Ich glaube, auch da heißt es dann Bewusstsein schärfen. Ja, also die KI im Unternehmen ist nicht die KI, die ich zu Hause verwende, auch wenn sie vielleicht so ähnlich heißt oder darauf aufbaut. Und das andere ist eben, dass ich es wirklich schaffe, dass die Mitarbeitenden sehen und sich trauen, das, was vorhanden ist, dann auch zu nutzen.
Ich glaube, in meinem Unternehmen waren wir ja sehr glücklich, dass wir im Arbeitgeberverband mit organisiert waren. Dadurch hatten wir auch eine rechtliche Beratung. Ich glaube, hier muss auch ganz klar eine arbeitsrechtliche Grenze gezogen werden und sagen, was hat es für Konsequenzen? Da gab es immer die Diskussion, ja, wenn die Leute ins Internet gehen, dann können die abgemahnt werden oder ähnliches. Aber auch hier, denke ich, ist es erforderlich, Regeln aufzustellen, sagen, das darfst du nicht. Und wenn du es machst, dann hat es Konsequenzen. Dann für so eine Abmahnung oder im letzten Fall, wenn dadurch Daten verloren gehen, die wertvoll für das Unternehmen sind, an Wettbewerber oder was auch immer, ja, dann muss es in Konsequenz dazu führen, dass das Arbeitsverhältnis möglicherweise beendet wird. Was halten Sie davon oder sagen Sie, na ja, also so genau wollen wir es ja auch nicht sehen?
Also was wir brauchen, und das hat sich auch herausgestellt bei den Untersuchungen, die wir gemacht haben. Ich nehme mal ein Beispiel. Wir haben Zielgruppenanalysen durchgeführt mit Beschäftigten im öffentlichen Sektor und haben die gefragt, was passiert denn da gerade mit KI bei euch in der Behörde? Und dann sagten die ja, irgendwas passiert da und wir sind auf dem letzten Meeting auch angehalten worden. Wir sollen das mal ausprobieren, aber wir haben überhaupt keine Rahmenbedingungen. Dann haben wir damals überlegt, was wünschen die sich denn, wenn sie mit KI arbeiten? Also sowas wie klare Prozesse ist uns eingefallen oder eine klare Idee, wo das hingeht. Wir haben gedacht, vielleicht gibt's ethische Überlegungen, sowas wie ein KI-Code of Conduct. Ja, das finden die auch alles wichtig, aber vor allen Dingen wollten sie alte Dienstanweisungen. Also den klaren rechtlichen Rahmen, was darf ich damit und inwieweit bin ich verantwortlich? Das geht ja in die Richtung, was Sie gesagt haben. Also was ich einem Unternehmen nicht raten würde, ist, keinen Rahmen vorzugeben, aber nachher einen rechtlichen Rahmen festzulegen, wenn man die KI falsch benutzt. Also ich glaube, da kann man sehr viel Vertrauen der Mitarbeitenden auch zerstören und auch zu Recht, muss man sagen. Ja, weil es ist schon Arbeitgeberpflicht, auch darauf hinzuweisen, welche Systeme haben wir, wofür dürft ihr die nutzen und wofür kann man sie anwenden. Trotzdem sind die Systeme ja so gebaut, dass ich das nicht alles vorausdenken kann. Also ich werde die KI immer nutzen können und auch neue Anwendungsszenarien finden, die vielleicht noch gar nicht so klar sind, wenn ich sie einführe oder wo ein findiger Mitarbeiter, eine begabte Mitarbeiterin Möglichkeiten findet, die KI noch anders einzusetzen, als man es ursprünglich vielleicht angedacht hat. Und vielleicht ist das auch gut. Also ich muss auch einen gewissen Raum bieten und ich glaube, mehr als ich mahne euch ab und wir müssen uns trennen, müsst im Vordergrund stehen, ihr dürft auch Fehler machen. Wir haben ja wirklich eine Fehlerunkultur in Deutschland.
Genau.
Es soll immer alles perfekt gelingen. Man soll immer ein positives Ergebnis bringen. Das ist ja in vielen, vielen Ländern ganz anders, gerade in denen, die in künstlicher Intelligenz vorne liegen. Ich war mal mit einer Business-Delegation in Israel noch vor dem Krieg. Und da haben wir uns verschiedene Gründer angeschaut und Investoren. Und dann kam ein großer Investor auf mich zu und sagte: Julia, ich habe mal eine Frage. Ist es richtig, dass ihr in Deutschland Fuck-up-Nächte macht?
Ja, genau.
Und da habe ich gesagt, ja, das stimmt, das machen wir. Das heißt so, Fuck-up-Veranstaltungen, wo Leute erzählen, wie sie gescheitert sind, wie sie da wieder rauskommen. Da sagte der zu mir, wir würden das niemals so nennen. Bei uns ist Scheitern nicht negativ. Ja, im Gegenteil, wenn wir Gründer haben, die mit ihrem ersten Unternehmen nicht mehr weiterkommen, dann feiern wir die für den Punkt, wohin sie gekommen sind. Nur aus einer Idee vielleicht zu einem Start-up, vielleicht hatten sie 2, 3, 4, 5 Mitarbeiter über einen Zeitraum von 1 oder 2 Jahren. Was für ein großartiger Erfolg. Und mit diesen Gründern, die mit Sicherheit die nächste Gründung machen werden, ihre Erfahrungen mitnehmen, arbeiten wir weiter. Und ich glaube, diese Mentalität, die brauchen wir jetzt. Also wir müssen jetzt auch unseren Mitarbeitern sagen, wenn du mit der KI arbeitest und da kommt Kokolores raus, ist es trotzdem großartig, weil du hast uns etwas gezeigt, wo uns die KI nicht mehr weiterhilft. Und das ist ja auch ein Ergebnis. Also in der Wissenschaft forschen wir ja auch nicht so, dass wir sagen, wir haben eine Hypothese und jetzt forschen wir so, dass sich die Hypothese verifiziert. Sondern Wissenschaft funktioniert ja genau auch so, dass wir Hypothesen aufstellen, die wir verifizieren oder falsifizieren wollen. Wir sehen wollen, die Hypothese trifft nicht zu. Und das ist ja auch ein Ergebnis. Und da müssen wir, glaube ich, viel, viel mehr drüber nachdenken und müssen Unternehmen auch zulassen, dass mit der KI nicht sofort Lösungen kommen, sondern auch viele Dinge scheitern können. Und wir sehen ja auch ganze Unternehmen, die mit der Einführung von KI sogar gescheitert sind, Mitarbeiter entlassen haben, die dann nach ein paar Monaten kleinlaut zurückholen, weil sie merken, die Erfahrung der Leute kann die künstliche Intelligenz dann eben auch nicht ersetzen.
Also wunderbar, dass Sie es ansprechen. In einem meiner Vorträge, da mache ich so etwas Ähnliches. Da geht es also, wenn wir sagen, ja, gescheitert. Und dann sage ich den Leuten, pass mal auf, wenn ihr mal das T streicht, das T steht ja auch für Trauer, das für Trostlosigkeit, das kann sogar im ganz großen Scheitern für Todessehnsucht stehen. Und wenn ihr das T streicht, dann steht da einfach gescheitert. Das heißt also, jeder Versuch, etwas zu tun, führt uns ja dazu, gescheitert zu werden. Und ich glaube, das erfordert auch diese Implementation erfordert ja auch eine andere Führungskultur. Ich denke, KI heißt, wir müssen auch unsere Führungskräfte müssen dazu lernen, wenn sie mit Menschen umgehen. Wie sehen Sie das?
Bin ich ganz bei Ihnen, Herr Gast. Also das ist mit Sicherheit absolut notwendig und auch das, was ich eben sagte mit Fehler und Kultur. Mhm. Auch Führungskräfte müssen zulassen, dass Menschen Fehler machen. Auch Vorstände und Aufsichtsräte müssen bereit sein, wenn ein Unternehmen sagt, ja, wir gehen jetzt auf den Weg der KI, dass das auch teuer werden kann und vielleicht sich die Hoffnung nicht so erfüllen, wie man sich das überlegt hat. Und dann kann die Lösung nicht sein, die KI wieder abzuschaffen, sondern muss die Lösung sein, aus den Fehlern zu lernen. Und das heißt für Unternehmen auch, sich zu überlegen, wen habe ich denn neben der IT noch, der sich mit der künstlichen Intelligenz strategisch im Unternehmen auseinandersetzt. Und das ist auch etwas, um nochmal auf den Vortrag vielleicht zurückzugehen, den Sie vorhin angesprochen haben, was ich ganz, ganz wichtig finde, dass man am Anfang, bevor man die KI implementiert oder wenn sie schon da ist, dann eben sich aufmacht und am besten eine Gruppe zusammenstellt im Unternehmen, die nicht nur aus den IT-Lern oder aus den Führungskräften besteht, sondern wo Mitarbeitende aus den verschiedensten Bereichen mit dabei sind, die ihre Meinung dazu geben können, die sagen können, wenn vorgestellt wird, für die und die Themen wollen wir die KI einsetzen, die ihre Ideen, vielleicht auch ihre Ängste, Bedenken, Hoffnungen dort äußern können. So dass ich ein viel umfassenderes Bild bekomme, wie wird die KI in meinem Unternehmen eigentlich wirken, was werden meine Beschäftigten dazu sagen und dann eben mir auch überlege, wie gehen wir denn damit um, wenn das jetzt wirklich in großem Stil genutzt wird? Wie gehen wir mit Erfolgen um? Wie gehen wir mit Scheitern um? Also Erfolge zum Beispiel kann ich ja nutzen, um diese Erfolge auch sichtbar zu machen im Unternehmen. Ja, weil wenn wir jetzt in der internen Kommunikation zum Beispiel denken, dann kann ich ja genau Menschen, die einen großen Erfolg haben, weil sie KI nutzen, die kann ich auch aufbauen, die kann ich ja sichtbar machen im Unternehmen. Ich kann Menschen sichtbar machen, die sagen, ah, ich probiere da total gerne rum, ich kann jetzt schon ganz, ganz viel mit dieser KI machen. Fragt mich, ja, wenn ich... Wenn jemand das mal ausprobieren möchte, das machen schon einige Unternehmer, aber bei weitem noch nicht alle. Wir nennen sie KI-Botschafter, die wir dann einfach im Unternehmen implementieren, und die nicht unbedingt aus der IT sind, sondern die aus den verschiedensten Bereichen kommen und es einfach Menschen sind, die damit viel arbeiten und dadurch Erfahrung sammeln. Die sagen, ah, ich habe jetzt meinen ersten KI-Agenten selber gebaut. Ist das cool? Der kennt jetzt meine Sprache, der weiß jetzt, wie ich arbeite, der kennt meine Argumentationsweise, mit denen kann ich richtig als Sparringspartner nutzen. Und das kann ich ja jemand anderem dann auch zeigen. Und ich glaube, diese Dinge muss man aber im Unternehmen verabreden und man muss sich überlegen, wie mache ich positive Ergebnisse sichtbar und wie gehe ich mit negativen Ergebnissen um? Verstecke ich die dann heimlich? Sage ich das nicht? Oder sage ich, weiß ich nicht, nach 3 Monaten, einem halben Jahr, wir haben uns das und das erhofft in dem Bereich, das ist aber so nicht eingetroffen. Wir haben folgende Learnings, 1, 2, 3, 4. Bei uns gibt's mit den Studierenden überhaupt keine Präsentation mehr, wo die nicht ihre Lessons learned vorstellen soll.
Ah, cool. Ja,
also wo die am Schluss mal sagen, was war denn an der Aufgabe jetzt eigentlich schwierig? Was haben wir uns einfacher vorgestellt? Wo sind wir nicht mehr weitergekommen? Und eigentlich ist das auch für Unternehmen eine ganz gute Möglichkeit, das einzubauen und mitzunehmen.
Wunderbar. Wenn Sie jetzt mit Ihrem wissenschaftlichen Fundament Unternehmen einen Rat geben würden, was machen die am besten? Ist da das Montagsmeeting, was man so traditionell macht, immer noch wichtig? Oder welche Verfahren, welche Tipps haben Sie bei der Einführung von KI, damit es auch wirklich erfolgreich läuft und die Leute in einem Jahr sagen, cool, dass wir das gemacht haben?
Ja, ich würde das aus 2 Blickwinkeln betrachten wollen. Ich war ja selber Geschäftsführerin einer regionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Ruhrgebiet, Business Metropole Ruhr, und hatte dort ja auch mein Team. Und ich habe damals eingeführt, weil das Team nach Corona sehr, sehr, wie soll ich sagen, durcheinander war. Da waren Mitarbeiter dabei, die haben kurz vor Corona angefangen. Die haben nur im Homeoffice gearbeitet. Die wussten gar nicht so genau, was soll ich eigentlich machen? Die hatten noch keine Anbindung ans Team und gar nichts. Und die wussten auch nicht so genau, wie gehe ich jetzt mit diesen ganzen Veränderungen nach Corona, das hat ja die Wirtschaft auch sehr hart getroffen, um. Und deswegen habe ich eine Change Managerin eingestellt, die nichts anderes zu tun hatte oder im Schwerpunkt, als mit den Mitarbeitenden Projektideen auszuarbeiten. Also ein Ideenmanagement im Unternehmen zu entwickeln. Und das kann ich für jede Art von Projekt, aber natürlich auch für künstliche Intelligenz machen. Davor war es eigentlich so, dass die Mitarbeitenden Ideen so für sich ausgearbeitet haben. Dann wurden die in so einem Montagsmeeting vorgestellt und dann haben die anderen gesagt, ja, Daumen hoch oder Daumen runter. Und die Einwände hätten wir noch oder Ergänzungen. Und das ist natürlich für Mitarbeitende nicht unbedingt angenehm. Also dadurch, dass man jemanden dazwischen geschaltet hat, der sich mit dem Mitarbeiter überhaupt die Idee erstmal angeguckt hat und gesagt hat, hier musst du nochmal drüber nachdenken. Hast du die Kosten berücksichtigt? Was ist das für ein technologischer Aufwand? Wie viele Ressourcen müssen da reinfließen? Hat sich das ganze Projekt natürlich, entweder war es dann eben nicht durchführbar oder aber es war so konkret, bis man es vorgestellt hat, dass man damit viel mehr erreichen konnte und die Projekte auch schneller umsetzen konnte. Also ich würde mir schon als Unternehmen überlegen, je nachdem, wie groß der Anteil ist, dass ich Menschen vielleicht wirklich dafür abstelle oder es mir mal leiste, jemanden dafür zu holen, der die anderen dabei unterstützt. Und in kleineren Unternehmen kann man eher sagen, man geht das Konzept der KI-Botschafter. Aber man muss den Menschen, die das tun, auch die Zeit einräumen. Ja, das ist natürlich auch ein großes Problem heutzutage, dass man dann sagt, mach das doch on top. Du bist doch so begeistert von KI, da kannst du auf deine 120% Workload doch nochmal eben drauf tun. Also Zeit einräumen als Unternehmen ist, glaube ich, wichtig, wäre meine praktische Erfahrung, oder jemanden wirklich so in die Verantwortung stellen, dass er sagt, das ist wirklich mein Aufgabenbereich. Ich bin nicht nur zuständig für die technologische Seite der KI oder ich bin nicht nur zuständig für Effizienzgewinne. Und aus der wissenschaftlichen Forschung würde ich sagen, wenn wir uns das anschauen, aus der Arbeits- und Organisationspsychologie, dass wir den Menschen, also geht es auch wieder ein bisschen darum, wie wir das den Menschen auch erklären, was wir tun als Unternehmen. Also ich habe zum Beispiel auch einige Vorträge gehört, in denen Manager dann verkünden, wie viele Manntage sie einsparen durch den Einsatz von KI. Das ist nicht schlau. Erstens finde ich, Manntage trifft ja nicht mehr alle, ne?
Nein, sind nicht alle. Menschentage könnte man sagen, höchstens, oder? Mitarbeitendentage.
Aber zum Zweiten bedeutet das, dass die Leute natürlich anfangen zu rechnen, ach, der will Leute sparen, der rechnet in Manntagen. Also da auch über die Kommunikation nachdenken und sich überlegen, wie kann ich das denn anders ausdrücken? Ja, wie kann ich denn da über Verschlankung von Prozessen sprechen? Wie kann ich denn darüber sprechen, wie sich das auf unsere Umsätze oder Gewinne auswirken wird? Und wenn ich die schmerzhafte Notwendigkeit habe als Unternehmen, dass ich Mitarbeitende eher jetzt, glaube ich, aufgrund der anhaltend wirtschaftlich schwierigen Lage, die wir in Deutschland nach wie vor haben, irgendwann Mitarbeitende freistellen muss, dann sollte ich das auch klar kommunizieren. Ja, also Transparenz ist das A und O. Wenn ich nicht genau weiß, was passiert, dann entstehen Gerüchte, dann entsteht Widerstand und der kann in eine Verweigerungshaltung münden. Und da kommen sie dann, wenn sie dann anfangen, das zu erklären, da kommen sie auch nicht mehr durch. Weil dann sind die Leute emotional angefasst und haben sich eine feste, starre Meinung gebildet und die kriege ich nicht mehr eingefangen.
Es waren so viele wertvolle Tipps, die Sie gegeben haben. Den KI-Botschafter finde ich ganz fantastisch, den mit einzubringen, unser Unternehmen, Mitarbeitende von Anfang an mitzunehmen, vielleicht gemeinsam das KI-Erlebnis erleben zu lassen und in den Vordergrund zu stellen, welchen Nutzen haben wir als Unternehmen davon, wie viel Umsätze können wir mehr generieren, wie viele Prozesse können wir verschlanken, also eine Fülle von Informationen. Wenn man mit Ihnen Kontakt aufnehmen will, das wird in den Shownotes stellen, Dr. Julia Frohne, Sie haben eine Webseite, da steht alles drin und Sie stehen jederzeit und gerne auch Unternehmen zur Verfügung bei der Einführung mit fachlicher Expertise von KI. Ist das richtig?
Ja, das stimmt. Natürlich, man findet mich auch auf LinkedIn. Das ist ja heute auch ein Kanal, wo man sich gut austauschen kann. Und ich habe auch mit einer Agentur zusammen eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, die nennt sich Zukunft der Kommunikation, wo wir uns genau mit diesen strategischen Fragen auseinandersetzen. Was müssen Unternehmen eigentlich tun bei so großen transformatorischen, disruptiven Veränderungen? Denn das trifft natürlich auch die Branche, in der ich arbeite und ausbilde, in ganz besonderem Maße, wie viele andere Branchen auch, dass bestimmte Berufsbilder sich verändern. Und deswegen interessiert mich das brennend, einmal auf der Seite derjenigen, die wir ausbilden, wie müssen wir sie ausbilden, damit sich die Dinge gut darstellen, und dann natürlich für die Unternehmen, wie sollten sie sich strategisch aufstellen, und auf der Seite zukommen.de kann man dazu weiteres finden und ansonsten gerne über meine Webseite oder über LinkedIn oder über die Westfälische Hochschule, man kann mich finden.
Liebe Frau Professor Frohne, vielen, vielen Dank für die Zeit, die Sie uns gewidmet haben und für die vielen praktischen und theoretisch fundierten Erfahrungen, die Sie uns weitergeleitet haben. Danke dafür.
Ja, ich danke Ihnen auch herzlich für die spannenden Fragen und es hat großen Spaß gemacht. Danke.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.